SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Fabian Elsässer. Guten Abend. Die Adventszeit ist nicht nur die Zeit der Geschenkeinkäufe, sie könnte auch eine Zeit der Besinnung sein. Darauf, was wichtig ist im Leben, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, solche ganz grundlegenden Fragen. Eine wollen wir heute stellen: Was ist heute noch gerecht? Darüber möchte ich sprechen mit einem Mann, der den Materialismus unserer westlichen Welt doch mit Zweifel betrachtet. Zum einen, weil er Mönch ist, zum anderen, weil er ein weithin respektierter Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler ist. Willkommen bei SWR 2 Tandem, Friedhelm Hengsbach.
Schönen guten Abend, Herr Elsässer.
Herr Hengsbach, was bedeutet Adventszeit für Sie?
Ja, auf der einen Seite wird man ja gleichsam zugedeckt mit Werbung für Geschenke und für höherwertige Geschenke, was man alles noch kaufen könnte in dieser kurzen Zeit. Für mich ist der Advent jetzt gerade am dritten Adventssonntag eine Gelegenheit gewesen, zu predigen über diese beiden großen Gestalten in der Adventszeit, nämlich den Täufer Johannes und Jesus, dass sie in ein Konkurrenzverhältnis gestanden sind und allmählich sich angenähert haben in der gegenseitigen Wertschätzung. Auf der einen Seite das Selbstbild dieses Täufers Johannes, der sagte, ich bin nur ein Rufer in der Wüste. Ich bin nicht der Messias, nicht Elia, ich bin nicht der Prophet, sondern der Vorläufer. Nach mir kommt einer, der ist größer als ich, und ich taufe nur mit Wasser, und der nach mir kommt, der wird mit Heiligem Geist und Wasser taufen. Und er ist einfach der Große, der nach mir kommt.
Das ist dann Jesus.
Ja. Und Jesus umgekehrt hat auch erstmal so einen Widerstand, so einen inneren Widerstand auch in seinem Leben gegenüber diesem Täufer, der also von sich Heuschrecken sich ernährt und wildem Honig und dann asketisch in Kamelhaaren herumläuft. Jesus ist unter den Leuten und lässt sich einladen von Sündern und Zöllnern und nimmt auch in Kauf, dass andere über ihn lästern. Er ist der Fresser und Säufer.
Also und das sind für Sie die zwei prägenden Figuren, an die Sie in dieser Zeit denken. Man könnte auch sagen, Jesus passt schon auch in die Zeit, denn er hat immerhin die Händler aus dem Tempel geworfen, nicht wahr? Und das würde ja eigentlich auch ganz gut passen zu diesem ganzen Konsumrausch, den wir da gerade haben.
Das sicher, er hat auch eine radikale Note, aber die ist sehr selten. Und im Grunde ist er auch hingerichtet worden, weil er eben völlig querstand zu dem, was die religiösen Eliten und was auch die politischen Eliten, also Pilatus, eigentlich erwarteten.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Friedhelm Hengsbach. Der Jesuitenpater hat bis zu seiner Emeritierung Wirtschaftsphilosophie und Wirtschaftsethik an der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main gelehrt, war außerdem lange Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des globalisierungskritischen Netzwerks ATTAC. Mit ihm wollen wir sprechen über soziale Gerechtigkeit und Engagement. Sie selbst tun das immer noch, Herr Hengsbach. Sie waren gerade erst zum Beispiel in Rumänien, haben Sie mir vor der Sendung erzählt. Wofür genau engagieren Sie sich dort?
Ich bin eingeladen worden von einem österreichischen Mitbruder, der in Wien schon sich immer mit Straßenkindern beschäftigt hat und mit denen umgegangen ist. Und dann ist er nach Bukarest gegangen, hat auch da versucht, mit Roma-Kindern zusammen zu leben und die zu begleiten. Und dann ist er von Bukarest in Dörfer in der Nähe von Sibiu, das ist Hermannstadt, also das ist gleichsam die zweitgrößte Stadt in den Rumänien und ja das Zentrum wohl der Siebenbürger. Der hat sich zunächst einmal in die Dörfer begeben und in die am Rande dieser Dörfer wohnenden, und zwar unter miserablen Wohnungsbedingungen, lebenden Roma. Die Roma sind sehr gleichsam so ein, nicht das schwarze Schaf, aber das sind für die Rumänen etwas, was sie am liebsten loswerden wollen. Und genau zu diesen armen, arbeitslosen, unter, würde ich sagen, miserablen Wohnbedingungen lebenden Roma, da versucht er zum Beispiel die Kinder zur Schule zu bringen oder, wenn sie einen Schulabschluss haben, weiter auf höhere Schulen, möglicherweise auch in Heimatstadt zu bringen, den in der Kita, denen zumindest jeden Tag ein warmes Mittagessen, eine warme Mahlzeit zu bereiten und in Sozialstationen Brunnen zu bohren und Stromversorgung zu sichern. Also gleichsam diesen Roma aus diesen miserablen Wohnverhältnissen Möglichkeiten zu geben, durch eigene Arbeit, auch durch eigene Mitarbeit, Häuser aus Stein zu bauen und darin zu wohnen.
Und jetzt ist aber ja nun Rumänien ein EU-Mitglied, das heißt, es dürften dorthin auch Fördergelder fließen. Kommen die denn bei den Roma nicht an? Also werden die Roma in Rumänien selber auch von den Behörden diskriminiert oder übersehen oder absichtlich übersehen?
Auf der einen Seite gibt es Projekte von der EU aus Brüssel, eine ganze Siedlung für Roma mit einfachen Wohnungen, aber unter der Bedingung, dass die Roma erstens Miete zahlen, was in der Regel gar nicht geht, weil die großen Teil die Männer arbeitslos sind und allenfalls Schafe hüten oder Kühe. Und dafür bekommen sie am Tag vielleicht 5 bis 10 Euro. Also erste Bedingung geht schon nicht. Zweite Bedingung, höchstens 3 Kinder. Ein Großteil dieser Roma-Bevölkerung, die ich erlebt habe, hat ja 5 Kinder bis 11 Kinder. Und die dritte Bedingung, die die EU gestellt hat, war, dass keine Hunde da in die Wohnung kommen.
Es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ja, dann müssen die sich halt anpassen an das, was wir fördern und an die Art und Weise, wie wir es fördern.
Es gelingt anscheinend auf der einen Seite, Kinder in die Schule zu bringen und anschließend auch also ein Essen zu bereiten, dass sie wenigstens aus dieser miserablen Situation, in die ja also auch diese riesen Kinderschar geraten ist, herauskommen. Und das andere ist, dass sie über die Schule auch weiter sich ausbilden können. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, sie haben 2 Musikschulen in diesen Dörfern. Und in diesen Musikschulen gibt es individuelle Betreuung, Akkordeon, Klavier, Geige, Saxophon und vor allen Dingen Trommel und Schlagzeug. Das heißt, die Musik ist das Leben für viele Kinder und für viele Jugendliche.
Das war jetzt aber noch keine Antwort auf meine Frage. Nämlich die da lautete, müssten sich denn, sage ich mal, Volksgruppen dann auch nicht stärker anpassen an das, was man quasi, wenn man sie fördert, wenn man sagt, okay, wir fördern euch, wir wollen aber dieses oder jenes von euch.
Das kennen wir ja aus Deutschland auch. Wenn die Muslime sich nicht anpassen, gehören sie nicht zu Deutschland. Also zunächst einmal dieser Abstand zwischen der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und diesen am Rande Lebenden, das kennen wir, denke ich mal, in allen europäischen Ländern. Und das ist die Situation, ich denke, dass die in Rumänien besonders stark entwickelt ist. Und deshalb sind die Rumänen auch nicht so geneigt, die Roma jetzt nun so unmittelbar zu integrieren.
Wie groß sehen Sie denn das Problem dieser gesellschaftlichen Spaltungen generell in der Europäischen Union?
Es bleibt zumindest mal so scharf zwischen denjenigen, die eher gut situiert sind, die einen Arbeitsplatz haben, aber auch da die Arbeitsverhältnisse, da haben sie die Stammbelegschaften auf der einen Seite, die Kernbelegschaften und auf der anderen Seite diejenigen, die atypisch beschäftigt sind. Diese Spaltung, das ist jetzt in der Arbeitswelt. Dann haben sie, finde ich jedenfalls, diese Schräglage zwischen den Industriearbeitern auf der einen Seite und denjenigen, die soziale Berufe machen, die im Gesundheitsbereich tätig sind oder auch in der Pflege. Auch da höhere Einkommen in der Metallindustrie, in der Chemieindustrie und relativ niedrige Einkommen in diesen sozialen Berufen.
Genau. Ja.
Oder sie haben noch, denke ich, auch noch mal diese Schräglage, dass Männer in der Erwerbsarbeit ihren Platz haben und auf der anderen Seite die Frauen überwiegend immer noch eher die Hausarbeit, die Kinderbetreuung und die Betreuung der älteren Menschen, auch im Pflegebereich, ist eben Sache der Frauen. Also diese Schräglage, sag ich mal, oder diesen Riss in der Gesellschaft haben wir in allen europäischen Ländern. In Deutschland weniger als beispielsweise in Griechenland, in Spanien oder in Rumänien.
Und dann haben wir natürlich innerhalb der EU ja auch nochmal so eine Art Nord-Süd-Gefälle. Eigentlich war die EU ja sicherlich auch mal gedacht, eine Verteilungsgerechtigkeit herzustellen zwischen den Mitgliedstaaten. Also wie gerecht ist sie heute?
Unsere Bundeskanzlerin sagt ja, die Europäische Union ist keine Sozialunion. Entweder hat sie die Verträge nicht gelesen. Das gilt, was sie sagt, für die Eurozone. Und weil da eindeutig klar ist, dass kein Staat für den anderen Schulden übernimmt. Und es gilt für den Binnenmarkt. Da herrschen die Wettbewerbsregeln und nicht die soziale Komponente des Ausgleichs. Aber in den Verträgen steht ausdrücklich, dass das Ziel der Europäischen Union, der europäischen Gemeinschaften und dann der Europäischen Union auf der einen Seite ist, die Solidarität unter den Mitgliedsländern herzustellen und die Unterschiede in den Lebensverhältnissen der einzelnen Länder auszugleichen. Da gibt es verschiedene Fonds, die versuchen, diesen Ausgleich herzustellen. Aber der Kern, der sogenannte Kern der Europäischen Union, die Eurozone, will von diesem Ausgleich oder von dieser Konvergenz der Lebensverhältnisse, für die Macron sich eingesetzt hat, eigentlich nichts wissen.
Sie hören SWR 2 Tandem heute mit Friedhelm Hengsbach, dem Jesuiten, Sozialethiker und Wirtschaftswissenschaftler. Und anlässlich der Weihnachtszeit, in der man sich auch mal besinnen sollte auf wesentliche Dinge und auch anlässlich aktueller politischer Entwicklungen, wollen wir heute die Frage stellen, was ist heute noch gerecht? Und die stelle ich Ihnen jetzt einfach mal direkt, Herr Hengsbach. Ja, was ist denn heute noch gerecht?
Ein Gesprächspartner des berühmten Sokrates hat ja darauf eine Antwort gegeben, gerecht ist eigentlich nur das, was die Mächtigen dafür halten. Ich komme natürlich aus dem Umkreis der Frankfurter Schule, Habermas und Faust gegenwärtig. Da finde ich, hat Gerechtigkeit etwas mit Gleichheit zu tun. Gleichheit, natürlich, Zwillinge sind gleich, aber nicht identisch, also nicht mit Identität, sondern ich würde sagen, Menschen sind gleich im Hinblick auf die Haarfarbe oder auf die Hautfarbe oder auf die Kleidung, aber sie sind doch unterschiedlich in vielen anderen Dingen.
Das aber heißt, sie sollten gleich sein hinsichtlich der Chancen.
Ja, also es ist immer eine Frage des Verhältnisses, der Gleichheit. Das kann Leistung sein, das kann Talent sein. Das kann aber eben auch bedeuten, dass in alten Gesellschaften, also im Altertum oder auch in der Feudalgesellschaft, die Gleichheit danach gemessen wurde, ist einer talentiert, ist einer begabt, hat einen gesellschaftlichen Standort oder ist er reich? Und in der Neuzeit ist, glaube ich, hat sich eine kopernikanische Wende ereignet, dass wir die Gleichheit danach messen an der Personenwürde, die jeder Einzelne hat. Das heißt, das gleiche Recht eines jeden und einer jeden eben als Gleiche anerkannt und behandelt zu werden.
Also Gerechtigkeit heißt Gleichbehandlung.
Ja, das geht jetzt nur auf die Personenwürde und das Grundrecht des Einzelnen. Das heißt nicht, dass es auch wirtschaftliche Unterschiede gibt und dass es auch gesellschaftliche Positionsunterschiede gibt. Mhm. Das kann ja gewährleistet sein. Aber dann müssten, das ist eine Theorie von John Rawls, dem US-amerikanischen Wirtschaftsethiker und auch Sozialethiker.
Eigentlich ein Liberaler.
Ja, von Haus aus liberal, aber orientiert an Kant, dass er nämlich in einem Punkt sagt, diejenigen, die am schlechtesten gestellt sind in dieser Gesellschaft, die haben so gleichsam ein Vetorecht, wie groß die Unterschiede zwischen einem einfachen Arbeiter und beispielsweise einem Manager bei VW oder beim Daimler sind.
Wie stehen wir da in Deutschland?
Ja, es gab eine Zeit, wo der Abstand zwischen dem durchschnittlichen Arbeitnehmer und dem Manager derselben Firma sicher 1 zu 10 war. Und heute ist es oft 1 zu 200, in den USA noch viel stärker. Und da, denke ich, ist diese verhältnismäßige Gleichheit gar nicht mehr gewährleistet.
Das ist jetzt schon mal ein Indiz dafür, dass es heute eigentlich ungerechter zugeht als, ich sag mal, in den 70er oder auch 80er Jahren. Vielleicht auch eine Folge dieses dritten Weges von Blair und Schröder, wo man also Sozialdemokratie irgendwie wirtschaftsfreundlicher machen wollte. Kann man das so sehen?
Ja, ich würde auch sagen, es ist eine Folge dieser marktradikalen, wirtschaftsliberalen Epidemie, die seit den 80er Jahren von den USA, dann über Großbritannien, auch hier nach Deutschland und in Europa gekommen, nach den Kontinent gekommen ist. Das heißt, der Markt ist die Grundform menschlicher Beziehungen. Familiäre Beziehungen spielen da gar keine Rolle. Es geht in erster Linie um den Markt. Oder das Zweite, dass die Finanzmärkte eigentlich das erste Steuerungselement der Wirtschaft sind und die Realwirtschaft zieht einfach nach. Die muss sich an das halten, was auf den Finanzmärkten angegeben wird. Und der Staat muss sich auch danach halten. Das ist die Lobby der Finanzmärkte und der Finanzakteure. Das hat mal ein deutscher Bankchef so gesagt. Es wäre doch eigentlich sinnvoll, dass die Staaten sich auch nach den Signalen der Finanzmärkte richten. Und das, denke ich, ist jetzt also eher Alltag, dass der Staat getrieben wird von den Konzernen, von der Autoindustrie, von der Energieversorgung, von denen also jedenfalls, die den Ton angeben und den Staat vor sich hertreiben. Und das Dritte in dieser Dimension ist, dass auch die Arbeitsverhältnisse und das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, der Industriearbeit und der Sorgearbeit ebenso ungleich, immer ungleicher wird, wenn nicht Korrekturen jetzt eingeführt werden. Und da habe ich hier den Eindruck, an einigen Stellen werden Korrekturen geleistet.
Jetzt zum Beispiel das, was die SPD fordert, die wieder sozialer werden möchte. Sind wir da auf dem richtigen Wege?
Ja, ich finde, dass die SPD in ihrem Grundsatzprogramm einige Korrekturen vorgeschlagen hat und auch, denke ich, in der Großen Koalition einige Korrekturen auch mit der CDU zusammen durchgesetzt hat. Beispielsweise die Frage der Grundrente, die ja noch nicht ganz durch ist, aber das wird wahrscheinlich kommen. Obwohl ich der Meinung bin, es geht nicht in erster Linie, dass man am Ende des Tieres, also am Schwanz, die Korrekturen vornimmt, sondern dass man die Tarifbindung stärken muss, was die SPD ja so in dem Programm auch hat. Dass also die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen durch die Regierung, durch den Staat gefördert wird, dass die atypischen Arbeitsverhältnisse, die Leiharbeit, die ausgelagerte Tätigkeit aus den Betrieben, aus den Unternehmen wieder zurückgenommen wird. Also da sind Ansätze da, dass man denkt, also es kann nicht so weitergehen, dass diese liberale Epidemie, die sagt, alles was öffentlich ist, ist Schrott. Die Privatwirtschaft ist eigentlich der Sektor, der alles günstiger macht, Kosten erträglicher.
Das hat man ja auch genauso gesehen bei der Privatisierung von diversen Dingen. Ja. Meines Erachtens ist lediglich die Telekommunikation günstiger geworden.
Ja, gut.
Sie und auch die nutzt letzten Endes nur Netze, die schon da waren, die mit Staatsgeldern überhaupt erstmal geschaffen wurden.
Und ich denke da auch da, was die Wohnungssituation angeht, da hat man ja auch, in manchen Städten wurden einfach die Sozialwohnungen an private Investoren verkauft. Ich denke, da ist man auch dabei, das muss wieder zurückgenommen werden. Und ich denke, wenn dieser Prozess sich durchsetzen kann, dass wir wegkommen und dass wir, wie Frau Nahles es gesagt hat, wir lassen Hartz IV jetzt hinter uns und schaffen dafür eine Grundsicherung. Oder manche denken auch, wir müssen diese Spaltung zwischen der privaten Versicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge und der gesetzlichen Versicherung, das müssen wir auch stärker auf einen Nenner bringen. Das heißt, eine Bürgerversicherung, eine erwerbstätige Versicherung, eine Arbeitslosenversicherung für die gesamte Bevölkerung.
Also sehen Sie da jetzt schon Grund für Optimismus?
Ja, ich sehe die Ansätze, dass man nicht einfach diesen Trott des Liberalismus und der Deregulierung weiter vorantreiben kann oder aufrechterhalten kann, sondern dass man da eine grundlegende Änderung auch braucht.
Herr Hengsbach, Sie hatten gerade schon gesagt, dass Gleichheit durchaus zur Gerechtigkeit beitragen kann, dass eine stärkere öffentliche Hand sicherlich auch zur Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft beitragen könnte. Wie sieht es denn aus mit dem Kapitalismus als solchen? Kann der Kapitalismus überhaupt gerecht sein oder für Gerechtigkeit sorgen?
Ich bin natürlich der Überzeugung, dass wir keine soziale Marktwirtschaft haben, sondern eine kapitalistische Wirtschaft. Nun gibt es natürlich auch Versuche, die Rolle des Staates in einer solchen kapitalistischen Wirtschaft zu definieren. Das hat der Ordoliberalismus in den 20er und auch nochmal zu Beginn der Bundesrepublik getan. Dass eine marktwirtschaftliche Wettbewerbsordnung wirklich zu katastrophalen Ergebnissen führt, wenn nicht der Staat eine Ordnung, einen Ordnungsplan entwirft, innerhalb dessen jetzt Wettbewerb sich entfalten kann. In der kirchlichen traditionellen Soziallehre hieß es immer, die kapitalistische Wirtschaftsweise als solche ist eigentlich nicht verwerflich. Aber was ist das? Die meinen dann Marktwirtschaft, marktwirtschaftlicher Wettbewerb, freie Unternehmen und eine, so würde ich sagen, in der heutigen Zeit eine Technologie, die hochgradig gleichsam die Produktionsprozesse gestaltet. Das würde ich als gar nicht verwerflich ansehen. Was ich auch unter Kapitalismus sehen muss, unter einer kapitalistischen Marktwirtschaft, es geht um ein gesellschaftliches Machtverhältnis. Und das bedeutet, dass eine Minderheit in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, Eigentümer der Produktionsmittel ist. und über das Geld verfügen kann, sei es als Kredit oder selbst, dass sie Geld schaffen können, was das Bankensystem tut. Sie schafft aus dem Nichts heraus Geld, gibt es als Kredite an die Unternehmen. Sodass aber die Unternehmen an die Unternehmer, also an die Kapitaleigner. Das sind die einen. Und die andere Teil der Bevölkerung ist eben eigentlich ohne Vermögen. Dieser Teil hat eigentlich nur das Arbeitsvermögen, das sie den Kapitaleignern zur Verfügung stellt und auch sich einem fremden Willen unterordnet. Das ist also eine Schieflage, die dazu führt, dass gleichsam das Wachstum des Kapitaleigentums immer höher ausfällt, weil diejenigen Kapitaleigner eben halt auch darüber verfügen können, wie der Gewinn verwendet wird.
Ich glaube, das hat ja auch der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert mehr oder weniger auf diese Formel, auch als das Problem des Kapitalismus, zusammengefasst, dass im Grunde mit Geld mehr Geld zu verdienen ist als mit Arbeit. Ne? Also ja. Was natürlich auch was mit den Entwicklungen auf den Finanzmärkten sicherlich jetzt Nullzins hin oder her zu tun hat. Man kann es ja auch in Immobilien stecken. Also das, ich glaube, seine Formel ist R größer als G. Also die Kapitalrendite ist größer als das Wirtschaftswachstum. Hat er recht?
Als das Wirtschaftswachstum und zum anderen natürlich auch als die Einkommen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Oder auch das, was an sozialen Leistungen dann verfügbar ist. Das hat der Piketty natürlich im Hintergrund auch gedacht. Es ist ein gesellschaftliches Machtverhältnis. Die einen geben den Ton an, die sagen, wie die Wirtschaft läuft und sie steuern die Wirtschaft im eigenen Interesse, nicht im Interesse der Allgemeinheit. Das sieht man darin, dass eben halt das Kapitalvermögen stärker wächst als die Einkommen der anderen. Einkommen der anderen sind einmal die Einkommen der Arbeitnehmer, zweitens, es sind die Ressourcen, die verschlissen werden zum Nulltarif, mehr oder weniger zum Nulltarif, bisher jedenfalls. Und es sind die Vermögen der öffentlichen Einrichtungen, das heißt das Staatsvermögen. Der Kapitalismus in diesem Machtverhältnis bestimmt natürlich, dass Steuern möglichst niedrig gehalten werden. Die Kapitaleigner sorgen dafür, dass der Staat eben halt zufrieden ist mit geringeren Steuereinnahmen oder überhaupt mit geringerem Einkommen. Und er trägt selbst dazu bei, dass Steuern für die sogenannten Leistungsträger, obwohl sie es möglicherweise gar nicht sind, Leistungsträger sind die Arbeitnehmer genauso, Leistungsträger ist der Staat, der eben halt die Infrastruktur bereitstellt und die Bildungseinrichtungen oder auch den Sozialstaat fördert. Also diese Ungleichheit zwischen denen, die bestimmen, und denen, die praktisch abhängig sind.
Also wenn ich Sie richtig
sage, das muss aufgehoben werden. Und ich habe da eine Vorstellung, etwas plakativ natürlich, dass am Anfang jeder Produktion sowohl erstens diejenigen, die das Geldvermögen bereitstellen, dann die das Arbeitsvermögen bereitstellen, die die Infrastruktur, also der Staat bereitstellt und die Natur, die natürlich auch irgendwelche Menschen oder Gruppen braucht, die jetzt sich für den Erhalt der Natur einrichten, dass die zusammen am Anfang der Produktion bestimmen, wer, wie, was, für wen produziert wird. Und am Ende genauso diese vier Gruppen, mal etwas plakativ, diese vier Träger, die die Wirtschaftung gemeinsam erarbeitet haben, müssen auch entscheiden, gemeinsam entscheiden, fair das, was an Gewinn und an Wertschöpfung vorhanden ist und verteilt wird.
Ist das Sozialismus?
Das ist kein Kapitalismus mehr, das ist eine demokratische Wirtschaft.
Wie weit weg sind wir von diesem Idealzustand?
Ganz weit, und wir waren schon mal weiter. Es gab eine Mitbestimmung, es gab eine Montan-Mitbestimmung, wo wirklich sowohl die abhängig Beschäftigten vertreten waren durch Gewerkschaften und auch Betriebsräte im Aufsichtsrat. Und dieser Aufsichtsrat war paritätisch und eine dritte unabhängige Kraft kam eben halt von der Staatsseite her oder von der Gesellschaftsseite. Diese Montan-Mitbestimmung ist natürlich eine winzige Nische geworden. Die gegenwärtige Mitbestimmungsregelung der Unternehmen hat natürlich ganz eindeutig den Letztentscheid auf der Kapitalseite. Und es wird ja auch immer mehr verdrängt durch selbstständige Arbeitnehmer oder durch Konzerne, die also ja gleichsam auch die Arbeitnehmer oder auch die Gewerkschaften in so großen Konzernen, ob das ein VW ist oder Daimler, auf ihre Seite gezogen haben.
Klingt jetzt eigentlich nicht so besonders hoffnungsvoll.
Nein, es ist auch Das ist auch so, dass wir uns mehr oder weniger weit entfernt haben von dem, was zu Beginn der Bundesrepublik sowohl, also was die dynamische Rente anging oder was die Arbeitslosenversicherung angeht, entfernt haben, aber vor allen Dingen auch die Steuerung des Staates im Hinblick auf die Vermögensverteilung. Ich denke, dass der Staat und die Regierungen in der Nachkriegszeit an Vergünstigungen, gerade für die Kapitalseite, durchgesetzt haben, zulasten der Arbeitnehmer, zulasten der Umwelt und zulasten auch des Staates ging.
Wenn man ein bisschen zusammenfassen kann, man sagen, gerecht wäre mehr Mitbestimmung, wäre eine Eindämmung der Kapitalmärkte, wäre mehr Chancengerechtigkeit in Europa. Wir hatten es schon von Nord und Süd, wir haben jetzt gerade in der Pause in der Musik schon gesagt, wir müssten auch noch über Ost und West sprechen, aber eigentlich müssten wir auch sprechen über den Freihandel weltweit, die Globalisierung. Also ist es zum Beispiel gerecht, dass wir unsere Hähnchenabfälle nach Westafrika exportieren dürfen und dort dann den lokalen Markt kaputt machen?
Es gibt ja die Parole, dass der Freihandel allen nützt. Also es gibt keine Gewinner und Verlierer, sondern alle profitieren davon, vom Freihandel. Das ist natürlich die Vorstellung einer idealen Welt, dass auf gleicher Augenhöhe verhandelt wird. Wir sehen, erleben das ja auch gegenwärtig, das Verhältnis zwischen den USA und China oder vor allen Dingen das Verhältnis der Europäischen Union, die versucht, ich nenne das dann immer in Anführungsstriche, Migrationspartnerschaften aufzubauen. De facto gibt es ja nicht ein Verhandeln auf gleicher Augenhöhe in Afrika. Da geht es ja in erster Linie darum, dass bestimmte Interessen durchgesetzt werden. Die Europäische Union möchte natürlich auch Handel treiben mit den afrikanischen Ländern und möchte, dass ihre Überschussprodukte beispielsweise aus der Agrarpolitik in diese Länder hineinkommen. Und sie öffnet natürlich auch die eigenen Grenzen für afrikanische Produkte. Nur sind die so ungleich. Die Nachfragebedingungen sind ungleich, die Angebotsbedingungen sind ungleich, die Entwicklungsbedingungen zwischen afrikanischen Staaten und den Ländern in der Europäischen Union sind ungleich. Insofern folgt aus dieser Ungleichheit natürlich auch so ein, ich würde mal so sagen, ein Verdacht, dass da schräg verhandelt wird und dass die Verhandlungspositionen ungleich sind und dadurch auch Ungerechtigkeit zustande kommt. Dass die afrikanischen Länder gar nicht in der Lage sind, auf gleicher Augenhöhe mit den Europäern zu verhandeln. Und dann kommt sowas zustande, dass dann also Überschussproduktion aus Griechenland, aus Italien oder auch aus Deutschland mit verschiedenen Agrarprodukten in diese Länder hinein gedrängt wird und damit dort einheimische Bauern arbeitslos machen, die dann wieder als Flüchtlinge mit Booten nach Europa kommen und dann an der Grenze genau wieder abgewiesen werden müssen. Und man muss ja oft sagen, nachdem der Fall der Mauer so bejubelt wurde hier in Deutschland, dass eben nicht mehr geschossen wird, todsichere Grenzen werden jetzt um Europa herum gezogen, um die Geflüchteten fernzuhalten.
War das auch gemeint in einem Ihrer Bücher, das den Titel trug, Teilen, nicht töten?
Ja, das bezieht sich auf eine Aussage des Papstes Franziskus in Lampedusa, der sagte, diese Wirtschaft tötet. Da gab es natürlich einen Riesenprotest hier in Deutschland, die Journalisten haben Kopf gestanden. Der Papst hat keine Ahnung, der Papst versteht nichts von Wirtschaft. Aber der Papst meint, eine Wirtschaft, die Menschen ausschließt, sodass sie zu Müll und Abfall werden, eine Wirtschaft, die gleichsam die Finanzmärkte mit Weihrauch umhüllt, das heißt also, die gleichsam den Segen der ganzen Wirtschaftsbeziehungen in die Finanzmärkte verlegt und die Realwirtschaft damit an den Rand drängt, und eine Wirtschaft, die ausgrenzt und damit militärische Konflikte erzeugt. Eine solche Wirtschaft, die tötet. Aber wie gesagt, auch nur unter einer Wirtschaft, die er so definiert hat. Und damit kann man ja recht geben, was geschieht denn? Die Abwehr der Geflüchteten ist doch einfach nur die Konsequenz dessen, dass wir so viel Waffen genau in die Länder liefern, wo jetzt also die militärischen Konflikte uns bedrohen.
Was Sie hier gerade erzählen, erzählen Sie ja nicht zum ersten Mal. Teilweise haben wir über Positionen gesprochen, die Sie schon vor 30 Jahren als einer der Vertreter der katholischen Soziallehre propagiert haben. Spüren Sie denn eine Wirkung von dem, was Sie schreiben und lehren bzw. gelehrt haben?
Ich bin nicht der Einzige, der eine solche kritische Einstellung zu der gegenwärtigen angeblichen sozialen Marktwirtschaft oder die noch weltweit verbreitet werden soll und exportiert werden soll, sondern der diesen Kapitalismus in dieser Machtkonstellation verurteilt oder jedenfalls kritisch beschreibt. Und in dieser Gemeinschaft, dies mag eine Minderheit sein und das mag manchmal etwas überzogen und prophetisch klingen, aber auf der anderen Seite bin ich davon überzeugt, dass die Menschheit lernfähig ist. Sie hat sich entwickelt aus einem brutalen Kapitalismus in der frühen Industriegesellschaft in eine Ordnungspolitik hinein, unmittelbar nach dem Krieg. Sie hat gelernt aus diesen beiden Kriegen, aus diesen Weltkriegen und vergisst natürlich diese Erfahrung und wird gefeiert, dass wir 70 Jahre in Europa Frieden gehabt haben, was ja auch nicht stimmt. Aber gegenwärtig sieht es ja nicht so aus, als würde dieses europäische Projekt, das Friedensprojekt, in der ganzen Welt realisiert. Es sieht ja eher aus, dass es von verschiedenen Seiten aus bedroht wird.
Sie sind jetzt 82 Jahre alt. Sie halten immer noch Vorträge. Sie kommen wie hier zu uns in Sendungen. Was bewegt Sie dazu, weiterzumachen? Also jetzt nicht mehr als Hochschullehrer, aber ich sag mal als Autor, als Vortragsredner, als Mahner all dieser Dinge.
Ja, dass ich, wie gesagt, nicht allein weder in Deutschland noch in der Welt bin, sondern dass es Gruppen gibt, die ähnlich denken. Ich habe mich sehr früh schon dafür eingesetzt, dass die katholische Soziallehre, dass diese, so ich würde sagen, diese christliche Gesellschaftsethik eigentlich einen Adressat hat, der in den sozialen Bewegungen liegt. In den 80er Jahren waren das die Umweltbewegung, die Friedensbewegung und die Frauenbewegung. Heute sind es verschiedene andere. Da ist es ATTAC, da ist es Amnesty International, auch schon aus der damaligen Zeit, die gleichsam auch Widerstand leisten gegen diese Totalität eines Kapitalismus, der von wenigen beherrscht wird und der die politischen Kräfte, die Regierungen vor sich her treibt.
Also ich fasse mal zusammen, Gerechtigkeit, wie Sie sich wünschen, erreicht man nur, wenn man viele ist und wenn man zusammenhält.
Ja, ich denke, es gibt ja auch Bewegungen, die zunehmen oder die an verschiedenen Stellen sich querstellen. Und Fridays for Future ist sicher eine Bewegung, die gegenwärtig jedenfalls die Klimabewegung und auch die Klimapakete, die von Regierungen gefasst werden, zum Teil übernommen hat.
Und das macht Ihnen Hoffnung?
Ja.
Das war SWR 2 Tandem, heute mit Friedhelm Hengsbach, emeritierter katholischer Wirtschaftsprofessor, Sozialethiker und weiterhin ein Streiter für soziale Gerechtigkeit, auch mit mehr als 80 Jahren. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
Bitteschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linsen, die Musikauswahl Bettina Stender, in der Technik war Sepp Eck, am Mikrofon Fabian Elsesser. Ihnen noch einen schönen Abend und eine besinnliche Adventszeit.